Hier steht noch ein schönes Herz, ein Überbleibsel von gestern, von der Trauung, wo zwei Herzen zueinander gefunden haben und sich versprochen haben, beieinander zu bleiben für ein ganzes Leben. Es war eine sehr, sehr schöne Trauung. Ja, ist das heute jetzt deplatziert? Nein, das wäre mein Wunsch, dass unsere Herzen berührt werden, auch in diesem Gottesdienst. Ich kann das nicht. Die Moderatoren können das nicht, die Musik auch nicht. Das muss letztlich von oben kommen. Und darauf vertrauen wir, dass der Heilige Geist unsere Herzen öffnet, gerade auch für sein Wort. Denn es geht um Gottes Wort, auch heute Morgen. Vor einigen Tagen fiel mir plötzlich der Satz ein, etwas Festes braucht der Mensch. Ich weiß nicht, woher ich den Satz habe. Aber als ich so drüber nachdachte, etwas Festes braucht der Mensch, habe ich gedacht, das kann so falsch auch nicht sein. Stabilität ist im Leben ganz wichtig. Wir haben das auch eben an den Bildern gesehen. Egal aus welchem Material, da sind so viele Unterschiede. Aber um Stabilität geht es. Als Kind habe ich es gerne gemacht, als Erwachsener habe ich es auch noch, wenn es notwendig war, gemacht. Jetzt mache ich es nicht mehr, in Bäumen rumklettern. Vor allen Dingen in Obstbäumen, wenn es um Ernte geht. Aber bei meinen Enkelkindern erlebe ich das wieder im Garten bei uns und wie oft höre ich mich sagen, pass auf, der Ast ist zu dünn, pass auf, wo du hintrittst. An einem Ast unseres Kirschbaums, diesen Kirschbaum gibt es nicht mehr in unserem Garten, da hing eine Schaukel dran, als unsere Kinder noch klein waren und es wurde viel dort geschaukelt, bis eines Tages, nein, der Ast hat gehalten, aber das Seil der Schaukel ist gerissen. Und das Ergebnis war ein gebrochener Arm bei unserem Jüngsten. Vielleicht erinnert sich auch noch mancher an die Autobahnbrücke bei Genua. Hier sehen wir es auf dem Foto. Ja, zuerst meinen wir, da ist alles in Ordnung, aber was sehen wir dann? Ein Riesenloch. Plötzlich ist ein Teil zusammengebrochen und hat Autos und Menschen mit in die Tiefe gerissen. Ein unerwartetes, ein todbringendes Ereignis. Und mancher, der von uns schon mal in Venedig war, der kennt vielleicht den Campanile di San Marco auf dem Markusplatz. Ein 99 Meter hoher Glockenturm, massiv und mächtig. Aber so lang steht er noch gar nicht da. Im 10. Jahrhundert wurde der erste Glockenturm errichtet. Und am 14. Juli 1902 stürzte er ein. 900 Jahre, viele Erdbeben, Blitzeinschläge und Stürme hatten ihm zugesetzt, sodass sich Risse gebildet hatten. Aber die Fachleute waren eigentlich der Meinung, er ist noch massiv, er ist noch stabil genug. Und dann stürzte er plötzlich ein. Untersuchungen ergaben später, dass es wohl am Fundament gelegen hat, dass er nicht mehr gehalten hat. Stabilität bezieht sich also nicht nur auf das Äußere, auf das, was zu sehen ist, sondern auch und gerade auf das Fundament. Wenn ich mir die Wolkenkratzer besehe, und wir haben eben ja auch einen spektakulären gesehen, dann frage ich mich immer, erstens, wie haben die das bis oben hin gebaut? Haben die zum Schluss dann noch Hubschrauber benutzt oder wie ist das gegangen? Aber das ist die eine Frage, was die Höhe angeht. Aber was muss da für ein tiefes Fundament für sein, dass solche Gebäude halten können? Aber Stabilität betrifft nicht nur Gebäude und betrifft auch nicht nur Befestigungen und auch nicht nur die Natur. Vielleicht haben wir es noch im Gedächtnis, vor gar nicht langer Zeit, vor einigen Tagen, war noch von einem spektakulären Bergsturz in den Alpen die Rede. Sondern Stabilität bezieht sich auch auf uns Menschen, zum Beispiel auf unsere Eigenschaften. Denken wir daran, einen stabilen Charakter zu haben oder in stabilen Beziehungen zu leben. Es geht immer um Stabilität. Stabilität, das ist Festigkeit, das ist Verlässlichkeit, Beständigkeit, etwas von Dauer, ein fester Grund, ein tragfähiges Fundament. Und die Überschrift über meine Predigt heute Morgen lautet, Das Leben braucht ein festes Fundament. Vielleicht sagt der eine oder andere, nein, das ist eine ziemlich banale Aussage. Ich finde, es ist keine banale Aussage. Da hängt die Gestaltung und die Qualität und der Ausgang unseres ganzen Lebens dran. Das ist auch keine selbstverständliche Aussage. Es wäre töricht, ein großartiges Leben aufzubauen, ohne einen tragfähigen Grund zu legen. Aber leider ist es so, dass viele Menschen versäumen, nach dem Fundament für ihr Leben zu fragen. Einen Glauben zu haben, mit dem sie leben und mit dem sie sterben können. Danach zu fragen, was wirklich trägt. Auch dann, wenn die Sonne eben nicht mehr scheint und wenn es schwierig wird, wenn es unangenehm wird, stürmisch, gefährlich. Wenn unser Leben wankt und schwankt und wenn die Ängste hochsteigen, die Zweifel kriechen, die Anfechtungen nagen und die Schicksalsschläge an uns nagen. Ich habe einen Schwager, der hat in diesem Jahr eine ganz, ganz schlimme Diagnose bekommen. Und wir wissen nicht, wie schrecklich unter Umständen der Ausgang ist. Wie wird das Sterben sein? Ich habe einen Freund, der bekam Knall auf Fall die Diagnose aggressive Leukämie. Was kann jetzt noch helfen? Wie ist es, wenn du weißt, dir bleibt nicht mehr viel Zeit? Und wenn nicht irgendein Wunder geschieht, gehst du mit Riesenschritten dem sicheren Tod entgegen. Bleiben dir noch Monate? Bleiben dir noch Wochen? Es geht ans Eingemachte. Was trägt? Na gut, vielleicht sagst du jetzt, dass ich von Menschen spreche, die schon alt sind und da ist eben die Gefahr, krank zu werden oder zu sterben, bedeutend größer. Und du bist noch jung, du bist gesund, du bist Optimist, du hast das Leben noch vor dir, du willst dein Leben bauen, du willst dein Leben genießen, Spaß haben in unserer Spaßgesellschaft. Und das Leben hat doch so unendlich viel zu bieten. Doch halt, wer sagt dir denn, dass das Leben nur Gutes zu bieten hat und dir nur das bietet, was dir gefällt. Und wenn du kein oberflächlicher Mensch bist, dann weißt du, dass das Leben gefährlich ist und dass das Leben kein Selbstläufer ist und dass über allem ein Wort steht, das Wort endlich. Und dieses Wort endlich besagt, dass alles ein Ende hat. Alles ein Ende hat. Irgendwann. Und keiner weiß wann. Im Psalm 90 lesen wir, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun, wir sollen keine Sauertöpfe sein, wir sollen keine Spaßbremsen sein. Nein, wir sollen klug sein, ein weises Herz haben. Menschen, die wirklich auch nachdenken, Menschen, die hinterfragen. Und die Frage nach Sinn, die Frage nach Ziel. Und die nach dem Fundament für ihr Leben fragen. Wisst ihr, was Verantwortung heißt? Verantwortung für dein Leben, für mein Leben? Nach Antworten suchen, die tragfähig sind, die solide sind, die ein festes Fundament bilden. Die Frage nach dem Fundament für unser Leben ist also eine ganz entscheidende Sache. Ich lese einige wenige Verse aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, aus Gottes Wort. Und diese Verse stehen in Matthäus 7. Und wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, der weiß, Matthäus 5 bis 7, das ist die Bergpredigt. Und ich fand es interessant, dass dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ganz am Schluss steht. Mit diesem Gleichnis sind quasi die Menschen entlassen worden. Damit sind sie nach Hause gegangen. Darüber konnten sie nachdenken. Matthäus 7, Vers 24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Zwei Häuser, das eine auf den Felsen gegründet, das andere auf Sand gebaut. Bilder für unser Leben. Und da ist es absolut gleichgültig, wie alt du bist und in welcher Herausforderung und Lebenssituation du steckst. Die beiden Häuser sind eigentlich gleich. Sie sind schön, sie sind einladend, da möchte man wirklich drin wohnen. Sie haben einen großen Wert. Der Unterschied ist nur das Fundament. Und das Fundament koppelt Jesus an sein Wort: Wer diese meine Rede hört und sie tut. An anderer Stelle sagt Jesus: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesu Worte sind nicht beliebige Worte eines beliebigen Menschen. Es sind Ewigkeitsworte des Sohnes Gottes. Jesu Worte haben Hand und Fuß und sie haben Herz und Leben. Sie sind mit Liebe gefüllt, sie sind mit Leben gefüllt und sie sind von der Wahrheit gedeckt. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jemand hat mal bei der Auslegung dieses Gleichnisses gesagt: Bevor wir uns etwas vom Leben versprechen, sollten wir Jesu Versprechen für uns zum Fundament machen. Bevor wir uns etwas vom Leben versprechen, sollten wir Jesu Versprechen für uns zum Fundament machen. Ja, darum geht es. Lasst uns aus der Liebe Jesu, lasst uns aus seiner Lebensmacht, aus seiner Kraft und Festigkeit leben und von ihm her beziehen. Und wenn dann wirklich die Lebensstürme kommen und an unserem Haus rütteln, dann wird es festbleiben, dann wird es standhalten. Und wenn die Wellen von Angst und Sorgen uns überrollen, wir haben einen festen Halt. Das verspricht Jesus. Und das sind keine leeren Versprechungen. Das ist belegt, das ist erfahren, das ist bewiesen. Wie tragisch, dass so viele Menschen ihr Leben auf den Sand von Illusionen, von Ideologien, von Philosophien setzen. Nein, das sind keine naiven Leute. Nein, viele sind dabei, die haben wirklich nachgedacht, die haben nachgefragt. Aber sie können einfach nur das glauben, was sie sehen. Und sie glauben nur das, was die Wissenschaft ihnen beweisen kann. Und sie wissen von keinem Schöpfer, sie wissen von keinem Heiland und Erlöser, sie wissen nicht von Schuld und Sühne und von Vergebung und Heilsgewissheit, sie wissen nicht von Verlorenheit und Ewigkeit. Und wenn die Widrigkeiten des Lebens kommen, wenn sie Getriebene sind, wenn sie nach Halt und Geborgenheit suchen, greifen sie ins Leere, verlieren sich in der Dunkelheit von Zufall und Schicksal. Und da fallen die Träume und die Vorstellungen und die Wünsche vom Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Aber es ist berechtigt, an dieser Stelle eine ganz wichtige Frage zu stellen. Warum soll denn Jesus Christus, und er hat von sich behauptet, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, warum soll gerade Jesus Christus das tragfähige Fundament für unser Leben sein? Warum sollen denn seine Worte und seine Versprechungen und seine Liebe, und diese Liebe hat sich am Kreuz von Golgatha zu Tode geliebt, warum soll das alles wirklich fester Grund für unser Leben sein? Für Zeit und Ewigkeit? Gibt es nicht doch auch andere verlässliche Weltanschauungen, Ideologien, Religion, Ideen, und der Mensch hat so viele Ideen. Und mir wurde so wichtig zu erkennen, Jesus ist der Einzige, der tief und fest genug ist für ein Fundament unter dir und unter mir. Das hat den Apostel Paulus so bewegt, dass er gesagt hat, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist noch zu weit. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ein Grund, der wirklich trägt, muss unter allem sein. Das ist das Entscheidende. Nur Jesus ging tiefer als alle Not, tiefer als alles menschliche Leid, als alle abgründige Verlorenheit. Und er sagt zu uns, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und Jesus ging tiefer als unsere tiefsten Ängste, tiefer als alle Schicksalsschläge, tiefer als alle Schuld. Jesus ging bis in den Tod, in das ewige Gericht, in die tiefste Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch ein Schrei hinaus in die Nacht und in die Dunkelheit von Golgatha. Und Jesus hat ausgehalten, als er sich auslieferte, als er sich ohnmächtig machte. Und der Antrieb war die Liebe zu dir und mir. Und es gibt keine tiefere Liebe und keine festere Macht, denn seine Macht hat überwunden. Alle Mächte überwunden und besiegt, die uns bedrohen, die uns vereinnahmen, die uns zerstören wollen. Das Böse und den Satan, den Tod und die Verlorenheit, das Schicksal und das Leid und die Schuld und die Verdammnis. Jesus ist das einzige tragfähige Fundament, weil seine Liebe tief genug ist und seine Macht groß und fest genug ist. Und seine Worte sind Einladungen zum Leben, zum ewigen Leben. Und dieses Leben darf hier und jetzt schon beginnen. Petrus hat auf die Frage Jesu an seine Jünger, ob sie ihn auch verlassen wollen, entsetzt ausgerufen: Wohin sollen wir gehen? Wohin denn sonst? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus lädt dich ein und er sagt, komm her zu mir. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Komm her zu mir, ich will dich beschenken mit Ruhe und mit Sicherheit und mit Geborgenheit. Ich will dich beschenken mit Vergebung. Vergebung all deiner Schuld. Und wie viel hat sich angesammelt. Ich will dich beschenken mit Frieden. Frieden mit Gott und mit Menschen. Ich gebe dir Gotteskindschaft. Ich gebe dir Leben mit Ewigkeitswert. Schlag ein in diese ausgestreckte Hand. Und diese ausgestreckte Hand trägt die Wundmale meiner Liebe. Und diese Hand hat noch niemals versagt. Willst du heute einschlagen? Willst du heute Jesus dein Herz und dein Leben übergeben? Welch eine Veränderung wäre das und welch ein Reichtum würde dir geschenkt und welch eine Freude würde im Himmel sein? So lädt Jesus dich ein, auch heute Morgen. Denn das ist der Sinn seines Wortes, dieses Wort der Liebe, eine einzige Einladung an dich und mich. Das Gleichnis Jesu spricht von unserem Lebenshaus. Und dieses Lebenshaus muss wirklich fest gegründet sein. Und Jesus will das Fundament dafür sein. Aber ein Lebenshaus hat ja auch viele Räume. Wir wollen uns davon einige Räume jetzt mal anschauen. Fangen wir mit dem größten Raum an, den Raum der Begegnung. Raum der Begegnung. So wollen wir diesen Raum einfach mal nennen. Denn hier geht es um Gemeinschaft. Raum der Begegnung. Es geht um das Miteinander von Ehe und Familie, von Nachbarschaft und Freundschaft, von Gemeinde, von Gesellschaft. Und an den Wänden hängen viele Bilder, wunderbare Bilder, Kinderbilder, Hochzeitsbilder und Familien, Freundschaftsbilder. Und sie zeigen Umarmungen, sie zeigen Küsse, Lachen und Freude und Geborgenheit und Vertrauen. Ja, es ist wirklich ein großes Glück, dass wir nicht allein sind und dass wir mit anderen Freude und Leid teilen können, dass wir einander unser Glück erzählen können und dass wir auch miteinander weinen können. Es ist schon fast ein Stück Himmel, wenn Menschen füreinander da sind, sich helfen, sich ergänzen und sich bereichern und beschenken. Aber wir sind Realisten und wir kennen auch das andere. Wie viele Enttäuschungen sind in diesem Raum, wie viele Kränkungen und Verletzungen, wie viel wird gelitten und verdorben. Und das Miteinander kann wirklich so unterschiedlich sein. Es kann Himmel und Hölle sein, es kann Last und Lust sein, Wonne und Qual, Heilung und Verletzung, Geborgenheit und Einsamkeit. All das kann es sein. Auch das gehört zur Wirklichkeit des Lebens. Nirgendwo wohnen Sehnsucht und Enttäuschung und Traum und bitteres Erwachen so nah beieinander wie in diesem Raum. Und in diese Realität hinein brauchen wir Jesus, damit wir lernen, wie wir auch miteinander leben können, wie wir miteinander umgehen. Wer in der Hand Jesu ist, der kann auch eine gute Hand für andere haben. Und wer sich von Jesus geliebt weiß, kann diese Liebe auch weitergeben. Und wer um die Vergebung seiner Schuld weiß, kann auch anderen vorbehaltlos vergeben. Wir dürfen einander trösten und helfen. Wir dürfen empfangen, unendlich viel empfangen, damit wir es auch weitergeben können. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sagt die Bibel. Damit wir in unseren Beziehungen und Begegnungen nicht verkümmern und zerbrechen, dürfen wir einander zu Gefährten des Lebens werden, weil wir wirklich in Jesus Fundament, weil wir in Jesus festen Halt haben. Aber wir dürfen unsere Erwartungen und Beziehungen auch nicht überfordern. Ja, wir können wirklich einander viel geben, aber nicht die letzte und nicht die tiefste Erfüllung unserer Lebenssehnsucht. In der engen Beziehung zu Jesus werden wir wirklich frei von jedem Druck das Mögliche leben können. Denn die Beziehung zu Jesus ist das tragfähige Fundament für unsere mitmenschlichen Beziehungen. Er möchte wirklich unsere Liebe heilen und reifen lassen auf dem Fundament seiner Liebe und seiner Zuwendung und seiner Treue. Kommen wir zum nächsten Raum in diesem Lebenshaus. Das ist der Raum der Arbeit. Für viele ist Arbeit ein notwendiges Übel. Das ist der Fluch, den wir aus dem verlorenen Paradies mitgenommen haben. Für andere aber ist Arbeit sinnstiftend, Selbstverwirklichung. Da kann man sich hineinstürzen, da kann man etwas bewegen, etwas gestalten. Arbeit kann wirklich zur Sucht werden, bei der man vieles andere Wichtige im Leben dann auch übersieht. Aber wir sollten die Arbeit weder vergöttern noch verdammen. Wir sollten sie das sein lassen, was sie nach dem Willen Gottes ist. Eine Gabe, die zum Leben gehört. Und die ihre Zeit hat. Wir dürfen Lebenserfüllung erfahren, sowohl im Beruf und in den Tätigkeiten des Lebens, wie auch im Ruhestand, den ich jetzt genießen darf. Und es ist wichtig zu betonen, auch Kindern, Alten, Behinderten und Kranken gilt die gleiche Wertschätzung Gottes, obwohl sie noch nicht oder nicht mehr, beziehungsweise weil sie nicht arbeiten können. Ich las vor kurzem einen Satz, der für mich erstmal nicht so ganz einfach war. Was einen Menschen prägt, ist nicht das, was er tut, sondern was Gott für ihn getan hat. Was einen Menschen prägt, ist nicht das, was er tut, sondern was Gott für ihn getan hat. Und wenn das so ist, Wenn das wirklich so ist, dann schenkt das doch Befreiung und entlastet von allem Leistungsdruck. In Jesaja 43 steht etwas Wunderbares. Da spricht Gott: Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen und gedenke deiner Sünden nicht. Am Kreuz von Golgatha stirbt Jesus für unsere Sünden und ruft als letztes: Es ist vollbracht. Wenn wir das annehmen, wenn wir uns mit seiner Vergebung beschenken lassen und als Kinder Gottes leben, dann erfahren wir wirklich Freiheit, erfahren wir Frieden, Befriedigung, Entlastung auf dem Fundament der Arbeit Jesu, nämlich seinem Versöhnungswerk, dürfen wir unsere Arbeit und Lebensleistung sehen und bewerten. Ich glaube, so ist dieser Satz etwas verständlicher. Was einen Menschen prägt, ist nicht das, was er tut, sondern was Gott für ihn getan hat. Ja, auf dieser Basis dürfen wir unsere Arbeit dankbar empfangen und tun. Das ist der dritte Raum unseres Lebenshauses. Der Raum der Freizeit. Eigentlich so das Angenehmste, ne? Denn wir haben ja viel von Freizeit. Und dieser Raum sollte wirklich ein Raum der Erholung und Entspannung und Ruhe sein. Aber ist das wirklich so? Packen wir da nicht alles hinein, was wir an Wünschen und an Sehnsüchten und an Vorstellungen vom Leben haben? Stehen wir nicht unter den Zwängen, etwas zu erleben und zu leisten und zu jagen und zu rennen und zu hetzen? Und wir haben die Angst, etwas zu verpassen, dass das Leben an uns vorbeizieht und wir haben so viel versäumt, das darf doch nicht passieren. Aber wenn wir recht überlegen, dann müsste doch Freizeit etwas mit Freiheit zu tun haben. Und wenn Jesus unsere Freiheit ist, und wir kennen doch den Satz, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wenn Jesus also wirklich unsere Freiheit ist, dann sollten wir auch dementsprechend in dieser Freiheit und Freizeit leben. Nicht immer schneller, höher und weiter. Wirklich keine Angst, etwas zu versäumen. Nicht die Gier nach immer mehr. Nein, frei sein für die schönen Dinge. Frei sein auch für die kleinen Momente. Frei sein für Entspannung, für Träumen. Frei sein für das Miteinander in Familie und Freundschaft, bei Spielen und bei Gesprächen und bei Spaziergängen und bei Grillen und Fahrradfahren und Schwimmen gehen und was auch immer wir das als wichtig ansehen, was uns wirklich Freude macht. Wir müssen weg von den Zwängen. Wir müssen weg vom Druck, vom Hineinpacken bis ins Letzte. Und auf dem Fundament der Freiheit Jesu dürfen wir wirklich Freiheit und Freizeit sinnvoll und liebevoll gestalten und genießen. Es bleiben uns noch zwei kleinere Räume in diesem Lebenshaus. Und da ist zunächst der Raum von Krankheit und Leiden. Auch das gehört zum Leben. Und wie viel Enttäuschung bis hin zur Verbitterung erleben wir? Ob wir jung sind oder alt, keiner ist gefeit. Wie viele Lebenshäuser zerbrechen in diesem kleinen Raum? Es ist so schwer, so manches anzunehmen und wir empfinden es so ungerecht und so unfair und doch unausweichlich, unabänderlich. Ist es möglich, unser Kreuz, das wir tragen müssen, vom Kreuz Jesu her zu verstehen? Unsere Schmerzen, unser Leiden von den Schmerzen und vom Leiden Jesu her? Unsere Einsamkeit von der Einsamkeit Jesu her? Unsere Ohnmacht und unser Abgeschobensein von der Ohnmacht und dem Ausgeliefertsein von Jesus? Da kommt mir wirklich zwangsläufig Jesaja 53 in den Sinn. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nein, das dürfen wir nicht sagen, dass unsere Krankheit eine Strafe Gottes ist. Die Strafe hat Jesus getragen. Unser Leben steht unter dem Wort Endlichkeit. Und das erfahren wir in dem nächsten Raum. Es ist der Raum des Sterbens. Das, was wir alle verdrängen, wovon wir nichts wissen wollen, wo wir nicht drüber nachdenken wollen, wo wir nicht dran erinnert werden wollen. Sicherlich ist das der dunkelste und einsamste Raum. Und wie viele Ängste und Zweifel, wie viel Aufbäumen und sich entgegenstemmen ist da vorhanden. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns dagegen, dass über diesem Wort wirklich das Wort Endlichkeit steht. Und wir sind doch ausgeliefert. Unser Leben zerbricht. So viele Träume, so viele Pläne, Sehnsüchte, Hoffnungen zerbrechen. So viel Unsicherheit, so viele Fragen. Was kommt? Dieser Raum braucht auch ein ganz sicheres Fundament. Sonst bricht wirklich alles zusammen. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Unser Sterben muss auf das Sterben Jesu gegründet sein. Und seine Auferstehung verspricht uns das Leben. Sterben ist wirklich hindurchgehen durch das letzte Tor hinein in das Vaterhaus Gottes, in seine Herrlichkeit, in die ewige Gemeinschaft mit meinem Heiland. Jetzt wirklich ein Mensch der Hoffnung zu sein, heißt durch den Horizont hindurchschauen. Können, zu hoffen, zu glauben und sich an Jesus zu binden. Wollen wir nicht alle dieses tragfähige Fundament für unser Lebenshaus, auch mit all den Räumen, die wir beschrieben haben, dem Raum der Begegnung, der Arbeit, der Freizeit, von Krankheit und Leiden und vom Sterben? Wenn die Stürme des Lebens kommen und die Wasser der Sorgen und Nöte und die Erdbeben des Zweifels, der Versuchungen und Anfechtungen. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und sie tut. Jesus in seiner Liebe und mit seinem Wort des Lebens ist das Fundament, das wirklich trägt. Trägt über Grenzen, trägt durch Krisen, durch das Leben in all seiner Vielfältigkeit und mit all seinen Schattierungen, Verläufen und Situationen hindurch. Und wir haben es eben gehört, vom Tode zum Leben hindurch. Darauf kommt es an, auf dieses hindurch zum Leben, zu Jesus. Deshalb, komm zu Jesus. Lass dich wirklich einladen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Und sein Kreuz trägt dich. Sein Kreuz trägt dich. Und bleib bei Jesus. Klammere dich an ihn und finde immer wieder Kraft und Freude in seinem Wort und im Gebet, im Kontakt mit ihm und auch in der Gemeinschaft. Komm zu Jesus und bleib bei Jesus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.